Finanzromanze mit Cornelia Eitloth. Powered by Consorsbank.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der Finanzromanze. Herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2024. Vielleicht sind ja auch ein paar neue Zuhörerinnen und Zuhörer dabei, die sich vorgenommen haben, 2024 ihre Finanzen mal vorzunehmen, zu ordnen, in den Griff zu kriegen. Vielleicht habt ihr ja auch, die schon länger dabei sind, neue Vorsätze oder wollt ein paar Sachen ein bisschen konkreter, ein bisschen handfester angehen, falls ihr denn überhaupt alle noch Vorsätze habt. Wir sind ja alle total durchoptimiert und durchgecoacht. Aber ein bisschen was geht ja immer. Ich habe mir dieses Jahr übrigens vorgenommen, mir nichts zu kaufen. Das ist, Also natürlich möchte ich mir Lebensmittel kaufen und meine Rechnungen bezahlen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich habe meinen Kleiderschrank nämlich ausgemistet über die Feiertage. Und das hat mich tatsächlich beschämt, was ich da vorgefunden habe. Ich meine, wie viel schwarze Kleider braucht ein Mensch? Wie viele schwarze Pullis? Also schwarz, falls ihr die Aufzeichnung seht, ist es anscheinend auch, ja, meine Farbe in Anführungsstrichen. Aber irgendwann ist ja auch mal gut. Also da muss ich wirklich sagen, da habe ich mich richtig schlecht gefühlt, als ich das gesehen habe. Und da war auch viel so Fast-Fashion-Zeug dabei. Und oh nee, also da habe ich wirklich mir dieses Jahr vorgenommen, dem muss ich einen Riegel vorschieben. So kann das nicht weitergehen. Es muss einfach nicht sein. Und es fühlt sich auch nicht gut an. Es fühlt sich nicht gut an, so vollgestopft mit Zeug zu sein, was man nicht braucht, was man nicht mehr wertschätzen kann. Und das ist jetzt mein persönlicher Vorsatz für dieses Jahr. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es mir damit ergeht. Lasst mich auch gerne wissen, was eure Vorsätze fürs neue Jahr sind, was ihr euch für 2024 vorgenommen habt. Und ja, bin ich sehr gespannt drauf. So, jetzt möchte ich euch aber unseren Gast für die heutige Sendung vorstellen. Bei mir ist heute Claudia Müller vom Female Finance Forum, die sich super, super, super spontan dazu bereit erklärt hat, diesen Podcast heute aufzuzeichnen. Es ist übrigens Freitag, ziemlich früh. Und wir haben uns gestern ganz kurz entschlossen, darauf geeinigt, wir machen das heute einfach ganz spontan aus der Hüfte heraus. Deswegen sage ich guten Morgen, liebe Claudia. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen in der Finanzromanze.
Guten Morgen und vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir hier sind.
Wo bist du denn eigentlich, Claudia? Wo sitzt du denn?
Ich sitze in Frankfurt.
Ach.
Wie sich das gehört für die Finanzen. Genau. Ich bin damals für die Bundesbank hierher gezogen und dann auch hier geblieben.
Ja, da kannst du uns auch gleich mal ein bisschen aus deiner Vita erzählen. Bundesbank hast du ja schon angedeutet. Ökonomin bist du eigentlich und hast das Female Finance Forum ins Leben gerufen. Was hat es denn damit auf sich? Aber erstmal eins nach dem anderen. Bundesbank. Genau, also was macht man denn bei der Bundesbank Schönes?
Das war ein fantastischer Job tatsächlich. Also ich fand es unglaublich spannend. Die Bundesbank ist ja unsere Zentralbank. Das heißt, die ist dafür zuständig, das Finanzsystem als Ganzes stabil zu halten. Und ich war damals im G20-Team. Deutschland hatte 2017 die Präsidentschaft der G20.
Wir schauen, was 2070 los ist.
Ja. Nein, Deutschland hatte 2017 den Vorsitz der G20, das heißt, das ist die Gruppe der 20 größten Industrie- und Schwellenländer. Und auf der Agenda stand das Thema Green Finance, nachhaltige Geldanlage. Und ich war für dieses Thema hauptsächlich zuständig. Das heißt, ich habe Reden geschrieben für den Präsidenten, das war damals noch Herr Weidmann, oder eben die Vizepräsidentin Frau Buch. Ich habe ganz viel in der Arbeitsgruppe auch wirklich inhaltlich dann eben mitgearbeitet und geschaut, was bedeutet denn Green Finance eigentlich? Was sind internationale Übereinstimmungen? Worauf kann man sich einigen? Das ist natürlich auch alles nicht so einfach. Das war auch die Zeit, wer sich daran erinnert, 2017 war in den USA der Präsidentenwechsel von Barack Obama zu Donald Trump. Mhm. Und dann ist natürlich so ein Thema Green Finance, Nachhaltigkeit, hat sich einfach mal innerhalb von 2 Monaten, also im Prinzip so dieser Amtswechsel, um Jahrzehnte nach hinten geworfen. Das heißt, die ganzen Diskussionen mussten eigentlich einmal eingestampft und wieder neu aufgerollt werden. Und ich habe damals meine Leidenschaft für das Thema der nachhaltigen Geldanlage entdeckt und gleichzeitig aber gemerkt, dass genau diese Entwicklungen, die in der Politik nun mal vorkommen, das sind langfristige und sehr langwierige Diskussionen, die man da führt, dass die mich eher frustrieren, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin eher jemand, ich möchte einfach auch den Effekt meiner Arbeit sehen. Ich möchte irgendwie das Gefühl haben, ich komme voran. Und wenn die Entwicklungen einfach so stark von ganz anderen Faktoren auch abhängig sind, dann frustriert mich das. Heißt nicht, dass ich es nicht unglaublich wichtig finde, diese Diskussionen zu führen und da immer wieder dran zu arbeiten, eben der internationale Konsens und so weiter. Aber das muss nicht ich machen. Das darf jemand anderes machen. Und das war dann auch eigentlich so die Geburtsstunde des Female Finance Forum, dass ich gedacht habe, okay, nachhaltige Geldanlage finde ich super spannend. Erstmal wollte ich Finanzbildung zum Thema Nachhaltigkeit machen. Und dann habe ich immer wieder überall diese Zahlen gesehen. Frauen haben weniger Geld, Frauen haben weniger Vermögen, also Einkommen, weniger Vermögen, investieren seltener. Und ich habe gedacht, was ist denn da los? Mhm. Und dann habe ich aber auch in meinem Umfeld halt immer wieder geredet mit den Leuten. Und habe gemerkt, die Antworten waren unterschiedlich. Erstens, ob ich Männer oder Frauen gefragt habe. Und zweitens, ob ich die Frauen alleine gefragt habe oder ob noch ein Mann mit dabei war.
Okay.
Und das fand ich total spannend und habe beschlossen, okay, die nachhaltige Geldanlage ist nach wie vor mein Thema, aber ich mache das nur für die Frauen. Denn offensichtlich brauchen wir da einen Raum, in dem nur Frauen miteinander reden. Und der bisherige Finanzsektor ist halt auch eher von Männern für Männer konzipiert. Das heißt, da wollte ich eigentlich einfach ein Gegengewicht zu entwerfen.
So, Zeit für eine kleine Pause. Lass uns nochmal unter vier Augen oder vier Ohren reden. Hast du dir denn jetzt wirklich finanzielle Ziele für 2024 gesteckt? Bestimmt, oder? Mit dem Consorsbank Wertpapierdepot kannst du das Thema Geldanlage auf jeden Fall auf die nächste Stufe heben. Mit einem vielfältigen Angebot an Aktien, ETFs, Fonds und Derivaten. Und das alles bei kostenloser Depotführung. Für neue Kunden lohnt es sich. Du zahlst für 12 Monate nur 95 Cent Handelsplatzkosten pro Order, zuzüglich marktüblicher Spreads, für alle Wertpapiere über die Börse Tradegate Exchange. Alle Wertpapiersparpläne, die monatlich ausgeführt werden, sind für 12 Monate gebührenfrei. Kunden profitieren außerdem dauerhaft von einem Wertpapierdepot bei der Consorsbank. Es gibt über 210 ETFs, der Star-Partner für 0 Euro Ordergebühr zuzüglich marktüblicher Spreads und Zuwendungen über die Börse Tradegate Exchange. Es gibt über 480 ETFs ohne Sparplangebühr zuzüglich marktüblicher Spreads. Außerdem gibt es monatlich wechselnde Top-Fonds mit 100% Discount auf die Ausgabegebühr. Über 8000 Derivate ab 0 Euro Ordergebühr zuzüglich marktüblicher Spreads und Zuwendungen stehen dir außerdem zur Verfügung. Mehr Infos zum Angebot der Consorsbank haben wir für dich auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Finde ich sehr, sehr gut. Kann man absolut nur unterstützen. Aber mich würde mal interessieren, was du da genau beobachtet hast. Was waren denn die Antworten, die du einmal von den Frauen solo bekommen hast und wenn ein Mann dabei war?
Zum einen ganz, ganz klischeehaft die Männer, die wirklich so verbales Brusttrommeln gemacht haben, ja, die dann gesagt haben, klar, ach, wir wissen doch alle, was eine Aktie ist und ich investiere schon seit Jahren große Beträge und so weiter. Und dann habe ich mal nachgefragt, nicht vor der Gruppe, aber so im 1-zu-1-Gespräch, dann hinterher habe ich gesagt, das ist ja super, du investierst schon so lange, was machst denn du so? Und dann hat der halt irgendwie seit 3 Jahren 500 Euro investiert oder auch 5000, aber halt, wo man sich so denkt, okay, das ist super, dass du es machst, aber das ist jetzt nicht der Grund, anderen Menschen Angst zu machen oder dass die anderen Menschen sich schlecht fühlen oder so. Und die Frauen wurden zu grauen Mäuschen, die gar nichts mehr gesagt haben. Mhm. Und beide Parteien konnte ich nicht so wirklich nachvollziehen, weil ich bin halt eine Frau im Finanzsektor. Ich bin ja offensichtlich nicht die typische Frau, sonst würde ich meinen Job nicht machen. Aber ich habe halt gesehen, dass es da ein Problem gibt. Und was die Frauen gesagt haben, gerade wenn, also wenn die Männer mit dabei waren, haben die häufig sehr wenig gesagt. Und überhaupt auch so wie, ach ja, das, was er sagt, dem stimme ich zu. Mhm. Weißt du, so ganz häufig auch eher so hinterhergeredet, so ein bisschen. Und einfach nicht nochmal, und ganz häufig auch dieses, das ist jetzt wahrscheinlich eine dumme Frage, aber. Mhm. Und ich habe dann immer gesagt, das war keine dumme Frage. Das ist total wichtig, dass ihr das wirklich versteht. Ja, ich erkläre das gerne nochmal. Mhm. Du bist mit Sicherheit nicht die Einzige im Raum. Danke, dass du die Frage gestellt hast für alle anderen. Und wenn die Frauen unter sich waren, dann haben die mir zum einen ganz klar gesagt, also haben die viel mehr Fragen gestellt, haben die viel mehr untereinander geredet. Auch, wie machst du das? Wie machst du das? Was kann ich mir von dir abschauen? Wie handhabst du das in deiner Beziehung? Auch ganz spannend, das Thema, wie gehe ich damit um, wenn mein Partner deutlich mehr verdient als ich, vielleicht weil ich mich um die gemeinsamen Kinder kümmere oder dergleichen. Und wenn dann eine zum Beispiel erzählt hat, dass sie Ausgleichszahlungen bekommt, dann ging natürlich gleich die Diskussion los. Aber eine sehr positive Diskussion und wirklich dieses Neugierige, wie machst du das? Das ist ja spannend. Wohingegen, wenn Männer mit im Raum waren, dann war das eine viel kompetitivere Diskussion. Und was die Frauen immer ganz, ganz deutlich gesagt haben, war, ich möchte ein Beratungsgespräch, kein Verkaufsgespräch. Und das ist ein Problem, das der deutsche Finanzsektor meiner Meinung nach hat. Der verdient halt sein Geld hauptsächlich dadurch, dass er uns irgendwelche Produkte verkauft. Und das wissen die Leute. Und wenn du dieses Produkt brauchst, dann bist du natürlich bei der Bank genau richtig aufgehoben. Klar, aber die Bank wird dir nicht sagen, ob du das Produkt brauchst oder nicht, sondern die wird dir das Produkt verkaufen. Und das heißt, du musst dir vorher die Überlegungen machen, was brauche ich denn eigentlich und was möchte ich eigentlich? Und das ist genau das, das ist tatsächlich das, was dann die roten Linien fürs Female Finance Forum gegeben hat. Nämlich, okay, ich habe mit 50 Frauen qualitative Interviews geführt und diese aufgezeichnet und ausgewertet. Und 48 von denen haben mir von sich aus gesagt, wenn ihr Gegenüber ihnen irgendwas verkaufen kann, dann glauben sie dem nicht mehr, dass er neutral ist, sondern dann vermuten sie, dass der irgendein eigenes Interesse hat. Und damit war für mich klar, alles klar, ich mache keine Beratung, sondern ich mache wirklich reine Bildung. Also ich mache keinen Verkauf, sondern reine Bildung. So. Und das war halt auch total wertvoll für mich, weil mir das wirklich so eine ganz klare Orientierung gibt, die ich bis heute einhalte. Niemals verkaufe irgendwelcher Finanzprodukte, was manchmal ja fast einfacher wäre, so als Geschäftsmodell. Aber genau, das war unglaublich wertvoll und unglaublich spannend, augenöffnend wirklich für mich.
Das heißt, das Female Finance Forum ist wie so eine kleine Akademie oder auch eine größere, mittlerweile kann man ja, denke ich, sagen, also wo man online lernt, oder gibt es bei dir auch Präsenz oder bei euch Präsenzveranstaltungen, oder wie bringst du denn die Bildung an die Frau?
Genau, also wir haben sowohl B2C, das heißt, dass die Frauen sich selber bei uns anmelden und an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Das sind hauptsächlich Online-Veranstaltungen, wobei wir auch drüber nachdenken, demnächst mal so einen Finance Day zu machen oder Dinner oder irgendwas, um das auch wirklich in Präsenz zu kriegen, aber bislang rein digital. Unser Hauptgeschäft ist aber tatsächlich, dass uns entweder Arbeitgeber buchen oder Netzwerke. Das heißt, wenn dann der Arbeitgeber XY sagt, okay, ich muss mich positionieren als guter Arbeitgeber, Fachkräftemangel, Frauen sind eine wertvolle Ressource auf dem Arbeitsmarkt, ich möchte mich gut positionieren als Arbeitgeber, dann sind so Mitarbeiter-Benefits einfach wahnsinnig wertvoll. Und das ist halt für uns auch die Möglichkeit, auch die Frauen zu erreichen, die entweder sich gar keine Gedanken darüber machen, dass Geld für sie ein Thema sein könnte oder sollte, oder die einfach kaum Zeit haben, weil sie sich zwischen Familie und Karriere sowieso irgendwie, ne, von dem einen zum anderen hangeln. Oder die einfach kein Geld haben, um aus eigener Tasche für Finanzbildung zu bezahlen. Das ist ja so ein Problem. Wen erreicht man, wenn es nun mal ein kostenpflichtiges Angebot ist? Ja. Und das ist total toll, weil uns wirklich viele Arbeitgeber mittlerweile eben engagieren oder auch Bildungseinrichtungen. Das heißt, wir sind viel an Universitäten, sowohl da auch für die Mitarbeitenden als auch für die Studierenden. Und wir sind immer mehr auch an Schulen, was auch schön ist, weil das natürlich auch total wichtig ist, schon frühzeitig damit anzufangen. Dass man einfach so manche Fehler vermeiden kann. Ich meine, wie viele Leute sitzen bei uns mit einem etwas höheren Alter, wobei auch gar nicht so hoch, und sagen, ach, hätte ich doch mal mit 20 schon angefangen oder mit 30 schon angefangen oder so. Und wenn die das in der Schule hören, dann haben die im Zweifelsfall auch vieles wieder vergessen, wenn sie dann tatsächlich loslegen und eigenes Geld verdienen, ne? Aber vielleicht die ein oder andere Person erinnert sich noch daran, dass sie damals was gehört hat und fängt dann an, schon während der Ausbildung sich ein gutes Budget zu erstellen, sodass sie einfach besser mit ihrem Geld klarkommt, oder dann eben wirklich, sobald wirklich Geld da ist, erster Job, erstes Gehalt, das eben nicht erstmal für eine schönere Wohnungsausstattung, ist ja auch alles nachvollziehbar und legitim, aber leg einfach von Anfang an einen gewissen Prozentsatz beiseite, dann bist du da auf einem super Weg. Und natürlich, je jünger die Leute, also gerade in den Schulen, machen wir das für alle. Mädchen, Jungs, alle dürfen mit dabei sein. Alle brauchen Finanzbildung. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, in Deutschland ist Finanzbildung ja bei allen katastrophal ausgeprägt, auch bei den Männern. Und Und in jungen Jahren hat man auch diese starken Geschlechtsunterschiede noch nicht derart gefestigt. Das heißt, die Diskussionen sind tatsächlich offener in den Schulen als dann später im späteren Lebensverlauf.
Stichwort Schule, was meinst du denn, ist so ein gutes Alter, wo man da mal wirklich einsteigen kann? Ist es schon so ein Grundschulthema, wo man schon mal den Weg ebnen muss, oder ist es dann eher für höhere Klassen? Wo setzt ihr denn da an, bei welcher Altersstufe?
Also wir setzen bei den etwas höheren Klassen an. Das heißt, wir haben bislang so ab Klasse 9 und dann bis in die Oberstufe rein, aber angefangen in Klasse 9, wenn die wirklich Taschengeld haben, über das sie auch irgendwie verfügen können, wenn die Ersten sich auch schon Gedanken über die Berufswahl machen. Weil manche Menschen machen ja mit 16 dann Schulabschluss und Ausbildung. Das kommt ja dann auch alles recht nah. Und da fängt es einfach an, dass die so langsam eben wirklich über eigenes Geld sich Gedanken machen zumindest. Dass man ihnen auch schon mal so diese Gedanken auch an die Börse zum Beispiel mitgeben kann. Ich bin aber absolut davon überzeugt, dass man schon früher damit anfangen kann. Das ist einfach nicht so sehr unsere Expertise, unsere Stärke. Aber gerade auch im Elternhaus kann man natürlich total gut schon auch mit kleinen Kindern die ganze Zeit darüber reden, wo kommt das Geld her, wenn ich am Geldautomaten Geld abhebe. Kommt ja nicht einfach aus dem Geldautomaten. Genauso wie der Strom nicht aus der Steckdose kommt.
Also meine Große hat es lange Zeit gedacht, das ist da einfach drin und das kann ich mir holen, weil ich halt diese Karte habe. Und jeder, der die Karte hat, der verfügt halt unendlichen Vorrat an Geld. Also ich glaube, meine Kinder halten mich natürlich für größer. Also die wissen, da ist halt immer irgendwie Geld da. Es setzt sich jetzt schon so langsam bei der Großen die Erkenntnis durch, okay, muss dafür was tun. Es ist ein bisschen komisch, was die Mama arbeitet, aber sie arbeitet, bezeichnet es als Arbeit.
Genau.
Früher hat sie immer gesagt, die Mama macht Videos. So. Da darfst du ruhig ein paar mehr Details noch dazu erzählen.
Ja, schön, genau. Aber dasselbe auch, wenn ich dann gesagt habe, nein, also zu meinem Patenkind. Ich habe dann auch erstmal versucht, einfach zu sagen, ich habe kein Geld dabei, statt halt zu sagen, ich möchte das Geld nicht dafür ausgeben. Mhm. Das ist ja auch eine ganz unterschiedliche Formulierung. Ja. Ich habe kein Geld dabei, ich habe kein Geld, wir können uns das nicht leisten oder ich möchte das Geld nicht dafür ausgeben. Das sind ja komplett unterschiedliche Sachen. Und das heißt zum einen, sich mal selbst sehr seiner eigenen Sprache bewusst werden als Eltern. Wie rede ich eigentlich mit meinem Kind und vor meinem Kind über Geld? Kinder haben ja unglaublich feine Antennen. Das heißt, die kriegen mit, wenn du jedes Mal 3 Monate lang fluchst, weil du deine Steuererklärung machen musst, dann kriegt dein Kind das mit. Wenn wir ehrlich sind, als Selbstständige finde ich es ein bisschen komplizierter, aber als Angestellte, so eine Steuererklärung dauert letztendlich vielleicht 3 Stunden und dafür kriegst du im Schnitt 1.000 Euro zurück. Das ist ein guter Stundenlohn.
Ja.
Wir wissen das und von daher, aber wir fluchen halt 30 Stunden lang darüber, dass wir diese Steuererklärung machen müssen. Und das kriegen die Kinder natürlich mit. Das heißt, wir machen am Anfang zum Beispiel in der Schule dann auch so eine Frage, was sollte man denn lernen? Da kommt immer als erstes Steuererklärung. Was ist mit der Steuererklärung? Weil das ist, was junge Menschen mit Geld verbinden. Ich habe meine Finanzen im Griff. Dass da noch so viel mehr dazu gehört und so viel, also Steuererklärung, einmal im Jahr, 3 Stunden. Lohnt sich eigentlich kaum, darüber zu fluchen, aber wir tun es. Und dann kann man natürlich, sobald das Kind Taschengeld bekommt, zum einen überlegen, soll mein Kind Taschengeld bekommen oder nicht, wie viel und so. Da kann man sich dann auch an öffentlichen Empfehlungen zum Beispiel orientieren. Das finde ich immer ganz hilfreich. Und dann gibt es zum Beispiel eine Spardose, finde ich total schön, die hat 4 verschiedene Fächer. Zum einen für einfach kurzfristige Ausgaben. Also ich kaufe mir irgendwie am Kiosk die gemischte Tüte mit Lakritz, so für 1 Euro. Dann für die etwas größeren Ausgaben oder halt Wünsche, die ich mir selber erfüllen möchte. Bei uns war es so zum Beispiel, da war ich dann auch schon etwas älter, aber also nicht das 6-jährige Kind, aber dann etwas älter, dass meine Eltern gesagt haben, alles klar, Kind, du brauchst ein neues Fahrrad. Du kriegst die Standardausstattung, ich weiß nicht, 3 Gänge oder so, bezahlen wir dir. Wenn du das teurere Fahrrad möchtest mit, ich weiß nicht, 7, 9, 21 Gang, dann musst du die Differenz selber bezahlen. Das heißt, das lernt man dann, da lernt man dann sparen eben auf, also der zweite Topf ist für dieses etwas längerfristige Sparen.
Ja, nicht gut.
Damit, genau, kann man also auch so dieses Thema, okay, Fahrrad ist nicht gleich Fahrrad und Geld ist nicht einfach da. Meine Wünsche haben vielleicht, also kann ich mir überlegen.
Ja.
Und der dritte Topf ist dann das Thema Investieren. Kann man auch schon relativ klein anfangen und sagen, okay, und dann zum Beispiel als Eltern, wenn man natürlich in der Lage ist, das zu tätigen, es ist ja auch alles mit Privilegien verbunden, ne? Wer hat Geld und Taschengeld und wie viel und so weiter. Aber da kann man dann zum Beispiel sagen, jeder Euro, den du in das Investieren-Töpfchen steckst, den verdopple ich oder packe 50% drauf oder sowas. Mhm. Das Kind also versteht, investieren hat nochmal einen besonderen Mehrwert. Und der vierte Topf, also und dann später kann man natürlich mit dem Kind auch tatsächlich zusammen investieren. Mhm. Am Anfang sollten die Eltern das wahrscheinlich für das Kind übernehmen. Und der vierte Topf ist ein Spendentopf, wo das Kind dann auch einfach überlegen kann, möchte ich das ans örtliche Tierheim spenden? Möchte ich, dass wir immer ein bisschen Kleingeld mit dabei haben, um das obdachlosen Menschen auf der Straße zu geben? Möchte ich dafür für die Blutopfer spenden oder irgendwas ganz anderes? Aber das auch da dann zeigen wir einfach die verschiedenen Facetten, die Geld hat, unserem Kind direkt von klein auf. Also geben wir dem Kind mit und das Kind darf selber entscheiden. Und natürlich kann man sich dann überlegen, ob man sagt, ein gewisser Prozentsatz muss auf jeden Fall in jedes der Töpfchen gehen, aber dann die restlichen paar Cent, von denen wir im Zweifelsfall am Anfang reden, darf das Kind frei verteilen oder wie man es macht. Das ist dann immer nochmal natürlich die eigene Entscheidung. Aber ich finde, dieses Konzept von vornherein zu erklären, dein Geld hat unterschiedliche Nutzen und Zielsetzungen und du kannst selber entscheiden, was du damit machst. Und du musst es aber auch selber entscheiden. Denn sonst geht es dir im Zweifelsfall einfach so irgendwie durch die Finger. Du weißt nie genau, wie viel du da hast und wie viel nicht. Aber wenn du dich dann eben einmal im halben Jahr bewusst hinsetzt und guckst, wie viel habe ich denn in meinem Spendentöpfchen, was mache ich jetzt damit, dann gibt dir das ja ein ganz anderes Gefühl, auch einen ganz anderen Stolz, was du mit deinem Geld machst und erreichst und eine ganz andere Zielsetzung eben für dieses Geld.
Wow, also das gefällt mir richtig, richtig gut. Das habe ich jetzt auch so noch gar nicht gehört, diese Aufteilung mit verschiedenen Spartöpfchen für Kinder, verschiedenen Sparschweinchen. Also das gefällt mir richtig gut und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das gleich heute mit meiner Großen besprechen werde und ihr das mal vorschlagen werde. Vielleicht erstmal nur ein, zwei, aber das kann ich, also vielen Dank, Claudia, super Tipp. Den werde ich mir persönlich gleich zu Herzen nehmen und ich bin mir sicher, dass das auch nur einer von vielen Tipps ist, die in deinem oder eurem neuen Buch, das du ja gemeinsam mit deiner Kollegin Isabel Sorg geschrieben hast, was im April erscheint, 24. April, das könnt ihr euch schon mal alle vormerken, dass da heißt, über Geld spricht man doch, wie Kinder spielerisch einen guten Umgang mit Geld lernen. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Und ich nehme an, da ist das auch nur einer von vielen spielerischen Tipps, die ihr da vorstellen werdet, oder?
Absolut, ganz genau. Mhm. Das Buch erscheint im April und je mehr Vorbestellungen es gibt, umso, also das ist für uns natürlich ganz fantastisch, wenn ihr das direkt auch schon bestellt.
Okay.
Aber ganz genau, also wir sind da wirklich auch sehr konkret angefangen von schon auch den kleinsten Kindern, Aufteilung Elternzeit und solche Geschichten. Was hat das eigentlich für Karriereauswirkungen, für finanzielle Auswirkungen dann auch? Je nachdem, und welche Möglichkeiten gibt es da? Und einfach mal so ein paar Beispiele. Und dann natürlich auch das Thema Geldanlage für Kinder. Weil mit einem Neugeborenen muss man vielleicht wirklich noch nicht über die Aufteilung des Taschengeldes reden.
Aber, ja, so ein Tag mit einem Neugeborenen ist lang. Also da kann man wirklich, da kriegt man viel unter thematisch. Ob es nachhaltig ist, ja, aber...
ist was anderes, genau. Genau, reden, das kann man auf jeden Fall üben auch einfach mal, ja. Schon mal die Gespräche üben. Genau, also Geldanlage für Kinder und dann aber eben genau dieses Thema Geldumgang mit Kindern. Das heißt, ja. Erstes Taschengeld, dann so vielleicht auch Nebenjobs, wenn Kinder eben erstes eigenes Geld verdienen, Zuverdienst im Haushalt. Budgetgeld, wenn die Kinder dann älter werden, dass sie dann nicht nur ihre Süßigkeiten von dem Taschengeld kaufen, sondern irgendwann auch anfangen wirklich zu budgetieren, vielleicht ihr Busticket selber kaufen oder Kleidung oder dergleichen, Schulsachen. Und dann natürlich das Budget entsprechend höher sein muss, sie aber auch dafür verantwortlich sind, dieses Geld zu budgetieren. Das heißt, dann lernen sie wirklich schon diesen Umgang mit Geld. Und dann natürlich bis sozusagen die Frage, welche Versicherungen gelten eigentlich auch für mein Kind vielleicht noch während der Ausbildung oder dergleichen. Also wenn es schon nicht mehr in meinem Haushalt wohnt, aber trotzdem noch nicht die Ausbildung abgeschlossen hat. Dass man wirklich, also einmal so den ja, das, die Lebenszeit des Neugeborenen, bis es dann so wirklich sich abkapselt, sage ich mal, einmal aus der finanziellen Warte betrachtet. Und immer wieder auch genau das, was du sagst, immer so spielerische Tipps und Tricks. Also es gibt dann so Money Talks und dann Beispiele hier und Beispiele dort. Also wir haben das wirklich versucht, ganz, ganz praktisch auch zu machen, damit man es wirklich auch anwenden und umsetzen kann. Wissen ist ja schön, aber angewandtes Wissen
absolut,
ist das.
Absolut, absolut. Also ich bin, sehr gespannt drauf und ich finde auch mittlerweile gibt es ja für Kinder und Jugendliche echt ein tolles Angebot. Klar, wir beschweren uns hier immer alle, auch in dem Podcast sehr viel darum, dass für Finanzbildung für Kinder eigentlich nicht viel getan wird. Vielleicht nicht von offizieller Seite, aber ich finde von PrivatunternehmerInnen passiert da wirklich sehr viel und das ist ja jetzt ein weiterer wichtiger Baustein. Also was unsere Kids angeht, bin ich tatsächlich doch relativ optimistisch, dass die vielleicht dann, wenn es an der Zeit ist, so in 10, 20 Jahren, vielleicht tatsächlich eine gute Beziehung zu ihrem Geld haben. Was jetzt unsere Generation angeht, vor allem unsere weiblichen Kolleginnen, da bin ich wirklich, also da weiß ich manchmal nicht so, wo wir das alles hinführen sollen. Ich habe mir jetzt nämlich mal die aktuellen Zahlen nochmal zu Gemüte geführt vom Deutschen Aktieninstitut und habe mich mal ein bisschen durch Statista gewühlt. Der Anteil von Frauen an der Börse ist nach wie vor viel, viel geringer als der Anteil an Männern. Er ist konstant geblieben, immerhin, er hat sich nicht verschlechtert, er hat sich aber auch nicht verbessert und da ist einfach noch so viel Nachholbedarf. Und es gibt doch jetzt diese unfassbaren Angebote. Es gibt das Female Finance Forum, es gibt Magazine für Frauen und Finanzen, mehr als eins, es gibt Podcasts, es ist doch alles da.
Ja.
Was sehen wir denn nicht? Was ist denn das Problem? Ist es vielleicht das? Das ist nämlich das, was ich mir manchmal denke, was du vorhin auch im Zusammenhang mit den Kindern angesprochen hast. Wie privilegiert sind wir denn? Ist das jetzt alles, was hier geliefert wird, richtet sich das vielleicht zu sehr an die zu Privilegierten und lassen wir die alleinerziehende Krankenschwester, um es jetzt mal so überspitzt zu formulieren, da vollkommen außen vor? Müssen wir da eigentlich irgendwie rangehen? Und wie?
Ich glaube, dass das definitiv ein Problem ist. Ich meine, auch bei Männern sind die Aktionärszahlen ja relativ niedrig, ne? Bei Frauen noch viel niedriger, aber insgesamt haben wir in Deutschland ja keine Aktionärskultur. Das Problem ist, glaube ich, dass wir gesellschaftlich davon ausgehen, dass der Staat das also für uns vorsorgt.
Ja.
Das war ja auch viele Jahrzehnte so. Aber dass es bereits Anfang der 2000er eine Veränderung des Rentensystems gab, dass wir seither ein Drei-Säulen-System haben, von dem die private Vorsorge ein expliziter Bestandteil unserer Altersvorsorge ist. Und die gesetzliche Rente alleine nur die Grundsicherung darstellt. Das ist bei so wenigen Leuten bislang angekommen. Das ist wirklich traurig. Ich bin der Überzeugung, genau wie du sagtest, Aktien sind so, so wichtig. Aktien sind meiner Meinung nach für die Altersvorsorge absolut unerlässlich. Aber es ist immer noch ganz weit verbreitet, ich brauche doch viel Geld, um zu investieren. Und ich brauche viel Wissen und Zeit, um zu investieren. Und ich glaube, und beides stimmt ja einfach nicht. Natürlich reicht ein Euro nicht, um die Rentenlücke zu schließen, aber ein Euro reicht, um anzufangen und zu lernen, wie das Ganze funktioniert. Und dann, ich sage auch immer wieder, guck dir an, in deinem Kleiderschrank, du hast es vorhin erzählt, wie viele Fehlkäufe stecken da drin?
Ja.
Nimm dasselbe Geld, das du problemlos mal für ein T-Shirt ausgibst und dich hinterher ärgerst und denkst, zweimal getragen und jetzt mag ich es doch nicht mehr, und investier es einmal an der Börse. Selbst wenn du es verlierst, so what, dann sind halt 25 Euro weg oder 15 oder was auch immer. Aber das verkraftest du. Aber das Problem ist, dass das halt überhaupt nicht in den Köpfen vorkommt. Und das ist genau der Grund, weshalb wir sagen, okay, die Banken, die erreichen nur ihre bereits existierenden Kunden und Kundinnen oder eben nur die Leute, die sich überhaupt für das Thema interessieren. Wie gehen wir hinten rum, dass die Leute eben sich trauen? Und ich habe das schon so oft gehört, dass Teilnehmerinnen dann hinterher zu uns sagten, ich bin meinem Arbeitgeber so dankbar, denn das Bauchgrummeln, ich sollte mich irgendwie mehr mit meinen Finanzen beschäftigen, das haben ja die allermeisten Leute. Aber sie wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen, Stichwort Vertrauen. Und dann hört es auch fast schon wieder auf, weil sie denken, aber ich habe ja auch eh kaum was übrig und wie viel Zeit habe ich, um zu recherchieren, eben an wen ich mich wenden kann und was jetzt das Richtige ist und so weiter. Und da eben, also ich versuche das wirklich so ein bisschen Guerilla-Style zu machen, zu sagen, alles klar, die Frauen sind die ich erreichen will, aber wo finde ich die? Das heißt, auch über Wohlfahrtsverbände, über Kita-Träger, ja, ist mir ganz egal. Aber Hauptsache, wir erreichen genau die Alleinerziehende, genau die Niedriglohnsektor, die Teilzeit. Und es ist ja gar nicht, also wir reden immer die von der alleinerziehenden Krankenschwester, ne? Aber guck dir auch die, also Alleinerziehende haben ein deutlich größeres Armutsrisiko, das stimmt, aber sind ja auch viel stärker erwerbstätig. Also auf der anderen Seite sind sie viel stärker erwerbstätig als verheiratete Frauen. Verheiratete Frauen haben ein viel stärkeres Armutsrisiko als nicht verheiratete Frauen in einer Partnerschaft, weil sie sich auf die Ehe verlassen, weil sie denken, dass das schon dann eben alles retten wird oder alles, das, es ist doch alles geregelt. Mhm. Es ist nichts geregelt. Es ist alles geregelt für die Zeit der Ehe. Aber die durchschnittliche Ehe in Deutschland wird nach 14 Jahren wieder geschieden. Das heißt, wir heiraten mit Anfang 30, kriegen 1,4 Kinder und mit Mitte 40 sind wir wieder geschieden. Die Zeit nach der Scheidung bis zum Ende der Erwerbstätigkeit, für die ist überhaupt nichts geregelt. Das ist die Zeit, in der die Karrierelücke riesig ist, weil der Mann durchgehend Karriere gemacht hat, die Frau ihm aber den Rücken freigehalten hat, unbezahlt zu Hause gearbeitet hat. Und die Zeit nach der Scheidung eben bis zum Ende der Erwerbstätigkeit ist länger als die Zeit der Ehe. Das heißt, das ist die Zeit, über die wir reden müssen, für die wir auch Eheverträge brauchen und für die wir oder wegen der wir investieren müssen. Und das ist das, also ja, ich habe das Gefühl, da ist ganz viel auch einfach Augen verschließen, Dinge nicht wahrhaben wollen, aber ich bin da brutal ehrlich. Und du merkst, dass ich mich gerade auch so ein bisschen in Rage rede. Weil das
gut, ich halte dich so auch nicht auf. Ich halte dich nicht auf.
Das ist einfach so wichtig zu verstehen. Und was ich auch noch mitgeben möchte, ist, gerade wir Frauen machen uns häufig so Selbstvorwürfe. Ich müsste mal. Warum bin ich die Einzige, die es nicht hinkriegt? Irgendwie, ne, so, ich bin einfach nur zu blöd dafür. Nein, bist du nicht, liebe Hörerin, wenn du das jetzt gerade hörst. Du bist nicht zu blöd, sondern es gibt einen Grund, weshalb wir Frauen uns so selten, also deutlich weniger mit unseren Finanzen beschäftigen. Und das liegt daran, dass wir gesellschaftlich inkorporiert haben, dass Finanzen eher Männersache sind und Kinder sind eher Frauensache. Und das hat der Finanzsektor auch übernommen. Das heißt, der Finanzsektor ist nicht neutral, sondern der Finanzsektor ist von Männern für Männer konzipiert. Zum einen, einfach mal als Beispiel, was unsere gesellschaftliche Prägung betrifft, ist dir schon mal aufgefallen, dass laut deutschen Straßenschildern nur Mütter mit Kindern spazieren gehen können? In Nachbarländern gibt es auch das Straßenschild Vater mit
Kind. Die können auch nur Kinder wickeln.
Natürlich.
Also genau. Das weiß man ja auch.
Ist auch so. Genau. Es gab, was ich aber krass finde, es gab ja in Deutschland auch mal das Straßenschild Vater mit Kind. Das wurde in den 70er Jahren wieder abgeschafft mit der offiziellen Begründung, man wolle kein pädophiles Gedankengut erregen.
Das habe ich ja noch gar nicht gehört. Was?
Was für ein Männerbild haben wir in unserer Gesellschaft, ja? Die armen Männer, die nicht mit ihren Kindern spazieren gehen dürfen.
Ja.
So. Und wir wissen ja auch, dass Frauen und Männer unterschiedliche Entscheidungsprozesse auf Homepages haben. Die haben unterschiedliche User Journeys. Wenn das Team, das von bei einer Bank die Homepage designt hat, im Zweifelsfall zum Großteil männlich ist, wer ist dann dementsprechend auch die Zielgruppe dieser Homepage? Das ist wahrscheinlich die primär männliche Zielgruppe. Und ich sage das so deutlich, um einfach mal wenigstens dieses schlechte Gewissen wegzunehmen. Es hilft uns nichts, weil wir müssen trotzdem ja mit dem System klarkommen und uns irgendwie darin aufstellen und bewegen. Aber lass das schlechte Gewissen beiseite und kümmere dich drum. Das ist eigentlich so das, was ich sagen will.
Amen, Schwester. Das war eine gute Ansage, Claudia. Vielen Dank dafür. Das gibt doch jetzt richtig Motivation für 2024, das wirklich mal damit aufzuräumen und das jetzt in die Hand zu nehmen und zu sagen, genauso wie die Claudia gesagt hat, ich mache das, ich brauche da auch keinen Mann für, der darf dabei sein, der darf mir auch gerne helfen, ja. Ne, sind wir ja völlig, ist ja kein Stress, aber ich kriege das, ne, ist ja, ne, wir müssen, ist ja kein Gegeneinander, ist ja ein Miteinander, aber wir können das auch alleine zur Not. So, und wie machen wir das Ganze jetzt? Claudia, was ist, wie gehen wir jetzt vor? Ich habe gesehen beim Female Finance Forum auf der Homepage, femalefinanceforum.de, gibt's eine Werkzeugkiste, schaut euch die mal an, da sind ganz viele tolle, es sind Excel-Dateien. Excel finde ich jetzt persönlich nicht so geil, aber es ist Excel.
Ich kenne
Leute, die lieben Excel. Für die ist das Beste, was man sich vorstellen kann. Es ist Excel. Ist cool. Vielleicht bin ich da ja auch, vielleicht, das ist vielleicht auch einfach so, auch mal so ein, Punkt bei mir, dass ich sage, ich bin zu blöd für Excel. Vielleicht kann man genauso wie bei Finanzen nicht zu blöd dafür sein. Man muss es halt einfach machen. Und was ich ganz kurz, was wir vielleicht noch kurz mal besprechen können, ist das Rad des Lebens. Das ist hier ein Bild. Ich beschreibe das mal kurz. Ihr könnt euch das ja dann mal auf der Homepage angucken. Da ist einfach nur, steht in der Mitte 2024 und dann gehen da so konzentrische Kreise nicht. Das ist jetzt, wie viele Ecken hat das? Und das ist da definitiv mehr als ein Oktaeder, keine Ahnung. Genau. Und da stehen jetzt verschiedene Punkte. Finanzen, Freunde, Familie, Spaß, Gesundheit, Beruf, Karriere, ein Feld ist frei. Was machen wir damit? Was ist das, Claudia? Das Rad des Lebens.
Ja, das Rad des Lebens, das ist da jetzt gerade noch drauf, eben wegen Jahreswechsel und, ja, und Neujahrsvorsätze und so,
ja,
weiter.
Das, ja, das passt ja gerade zu unserem Thema hier. Auch wenn der, genau, Podcast jetzt wahrscheinlich, wir zeichnen im Januar auf, er wird wahrscheinlich im Februar erscheinen, aber es ist ja, der Januar, ganz ehrlich, das ist an den, das ist ein Monat, den habe ich grundsätzlich keine Erwartungen. Genau. Da muss man halt durch, deswegen, man kann das neue Jahr auch im Februar starten, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich mag das Rad des Lebens, weil es mir dabei hilft, mir über unterschiedliche Aspekte meines Lebens Gedanken zu machen. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so als Selbstständige nimmt der Beruf schon einen relativ starken, ja, Teil oder großen Teil so meines Fokus auch einfach, ja, ein und meiner Planung an. Und dann mache ich die Jahresplanung und merke plötzlich, okay, ich habe mein Unternehmen irgendwie durchgeplant, aber was will ich denn eigentlich in meinem Leben? Und deswegen steht ja zum Beispiel das Thema Gesundheit noch drauf. Mhm. Was gehört da für dich dazu? Gibt es irgendein Thema, das dich beschäftigt? Mehr Sport bei den meisten Leuten wahrscheinlich. Mhm. Oder gesünder ernähren oder irgendwie solche Geschichten. Oder steht da drauf auch zum Beispiel Achtsamkeit, ne? Die mentale Gesundheit ist ja auch ganz, ganz wichtig. Weniger arbeiten, pünktlicher Feierabend, keine Ahnung. Oder das Thema Freunde. Dann mal wirklich zu überlegen, was möchte ich denn von meinen Freundschaften? Und das auch möglichst konkret machen. Das heißt, zum Beispiel sagen, ich möchte 5-mal einen Spieleabend mit meinen Freunden machen und das dann konkret da draufschreiben. Das heißt, das hilft einfach, die ganz unterschiedliche Facetten, über die man sonst manchmal einfach so im Alltag irgendwie drüber hinweg liegt, sich vorzunehmen und konkrete Gedanken zu machen. Deswegen mag ich das total gerne, eben weil es so den Fokus auf unterschiedliche Themen lenkt. Und das heißt nicht, dass ich dann immer alle Vorsätze umgesetzt kriege, aber wenn ich mir zumindest mal überlegt habe, wie oft im Monat möchte ich denn meine Geschwister sehen und besuchen, nicht im Monat, wie oft im Jahr, möchte ich meine Geschwister besuchen und mir dafür dann auch eben das Wochenende frei nehmen oder so, weil ich hinfahren muss. Das heißt, wirklich so überlegen, ja, welche Aspekte gibt es und was möchte ich da jeweils erreichen? Gerade wenn man so ein bisschen monothematisch fokussiert, ja, ja, ist, wie
was,
ich das manchmal bin.
Was hast du denn bei dir persönlich jetzt beim Bereich Finanzen auf der To-Do oder Nice-to-Have-List für 2024?
Da steht tatsächlich jetzt, da sind es dann wieder unternehmerische Finanzen, nämlich das ganze Thema etwas umstrukturieren, sodass wir mehr längerfristige Angebote haben, weil wir gemerkt haben, so Impulsvorträge bei Unternehmen oder auch Eintagesveranstaltungen, die wir privat anbieten, die sind toll, aber die Leute wollen langfristige Begleitung und vor allem auch langfristigen Austausch untereinander. Das heißt, da sind wir gerade dabei, das umzustrukturieren und das hat natürlich dann auch Einfluss auf die unternehmerischen Finanzen, wie machen wir das Pricing und so weiter. Aber das ist da mein größter Punkt für dieses Jahr. Weil ansonsten meine ETF-Sparpläne schon ganz solide laufen und das passt soweit. Aber genau, die unternehmerischen Finanzen, da geht noch was. Ich möchte auch meinen Mitarbeiterinnen eine Gehaltserhöhung auszahlen und dafür muss ich erst noch mehr Geld verdienen.
Okay. Ah ja, das haben wir jetzt alle gehört.
Das wissen die auch.
Schönes Verrückt. Claudia, wir haben jetzt schon relativ lang gesprochen. Du kannst es dir denken, natürlich noch viel länger mit dir quatschen, aber jetzt an dieser Stelle, wie immer. Und du hast natürlich schon auch ganz, ganz viel gesagt, aber was ist denn dein ultimativer Finanztipp, vielleicht auch dein ultimativer Finanztipp fürs Jahr 2024?
Ich würde sagen, automatisiere so viel wie möglich, damit du dir einfach keine Gedanken mehr machen musst. Das ist für mich das Allerbeste, dann ist der Kopf frei und du kannst das Leben genießen. Das gilt sowohl für die Überweisung auf den Notgroschen, falls das noch nicht steht, also auf ein separates Konto, das einfach direkt beiseite, ne, pay yourself first, das heißt, das Gehalt kommt rein, am nächsten Tag geht der Betrag auf das Notgroschenkonto und dasselbe gilt auch für die ETF-Sparpläne. Und dann läuft das Ding nämlich von alleine und dann musst du dich ja gar nicht mehr so viel mit deinen Finanzen beschäftigen. Es ist ja überhaupt nicht viel Arbeit, wenn das System einmal steht und einmal läuft. Wenn du dann Spaß dran hast, dann kannst du noch ganz viel anderes machen. Aber das ist für mich wirklich so das, wo ich sage, klar, ne, am Anfang musst du dich ein bisschen damit beschäftigen. Hab keine Angst davor. Mhm. Es ist wirklich deutlich einfacher, als man denkt. Und dann bau dir die Automatismen auf, damit du dich selber damit einfach nicht mehr beschäftigen musst. Wenn du möchtest, kannst du es machen. Aber wenn nicht, ist es auch vollkommen fein, dir ein System aufzubauen, das dich noch ungefähr für deine Investitionen, sag mal so 3 Stunden pro Jahr, kostet. Und den Rest der Zeit läuft es einfach automatisch.
Das ist doch super realistisch. Das ist mal ein sehr praktischer Finanztipp. Das gefällt mir sehr gut. Sparpläne finde ich eh mit das Beste, was es da gibt als Finanzinstrument. Sei es jetzt auf ETFs oder auf Aktien. Gibt es übrigens auch bei der Consorsbank. Haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Verlinken wir euch hier auch nochmal was in den Shownotes. Und natürlich auch alle Links rund um das Female Finance Forum. Gibt natürlich auch einen Instagram-Account, eine tolle Homepage, viele Angebote. Würde ich jetzt besonders mal allen Unternehmern und Unternehmerinnen ans Herz legen, vielleicht euren MitarbeiterInnen dieses Jahr vielleicht ein kleines Geschenk zu bereiten und da mal einen Kurs zu buchen. Das fände ich nochmal irgendwie eine ganz tolle Sache. Claudia, vielen, vielen lieben Dank. Es hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Du warst unser erster Gast, unsere erste Gästin, ich weiß nicht, mittlerweile immer das Gefühl, ich müsste das dazu sagen, im Jahr 2024. War ein toller Start. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Wir sehen uns auch bald mal persönlich.
Ja, ich hoffe es auch. Ja, und danke an dich. Es hat super viel Spaß gemacht.
Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank. Schön, dass ihr alle mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst uns natürlich sehr gerne eine Bewertung. Darüber freuen wir Podcaster uns immer sehr. Davon ernähren wir uns, davon leben wir von Bewertungen. Das wissen viele nicht, aber das ist ganz, ganz wichtig. Abonniert den Podcast auch gerne und empfehlt ihn weiter. Und dann sage ich bis ganz bald hier bei eurer Finanzromanze.